Deutschlandfunk Kultur Interview.
Frau Münkler, seit Tagen arbeitet sich US-Präsident Donald Trump an der Konkurrenz ab, genauer gesagt an vier demokratischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus. Und das kommt bei großen Teilen seiner Anhängerschaft offenbar sehr gut an. Gestern gab es eine Wahlkampfveranstaltung und da hat Trump die Leute animiert und das Publikum hat gegrölt. Wir hören mal rein.
And obviously and importantly, Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds.
Send her back, schickt sie zurück. Präsident Trump meinte, die Abgeordnete Omar, die in der Vergangenheit schon immer wieder aufgefallen ist mit Israel-Kritik, die man auch durchaus antisemitisch nennen kann. Die Resonanz ist hier aber, schickt sie zurück. Das ist eine amerikanische Staatsbürgerin, von der wir da sprechen. Ist das noch Herabsetzung oder ist das schon Rassismus?
Das ist ganz sicher Rassismus. Es ist ja auch ganz offensichtlich, dass diese vier Abgeordneten alle People of Color sind. Und dass von daher die rassistische Stoßrichtung hätte ja sonst andere nehmen können, die ähnliche Positionen vertreten, ganz eindeutig ist. Was er da betreibt, ist eine Politik des Othering. Sie werden nicht mehr anerkannt als Amerikanerinnen, sondern sie werden zu anderen gemacht. Und dann kann man diese Rufe erzeugen, send her back. Und das ist eine ausgesprochen gefährliche und bedenkliche Politik. Ausgrenzen, herabsetzen, dann schließlich in Hassrede übergehen. Und es ist gleichzeitig auch eine Verkehrung der Verhältnisse. Denn was Omar und andere machen, ist Kritik, teilweise scharfe Kritik an der Politik des US-Präsidenten üben. Das ist aber etwas anderes, als zu sagen, wir hassen Amerika. Das aber unterstellt er ihnen ja und legitimiert damit seine eigene Form der Hassrede. Solche Legitimationsfiguren findet man relativ häufig im Kontext von Hassrede. Und natürlich ist es raffiniert, dann den Antisemitismusvorwurf so stark hervorzukehren und auf diese Weise so zu tun, als würde man andere inkludieren wollen.
Ist das etwas, was Sie oft erleben, wenn Sie das untersuchen, Herabsetzung, Herabwürdigung, dass man auch, was ja Trump auch regelmäßig sagt, er sich selber ja immer wieder als absoluter Nichtrassist bezeichnet und sagt, ich reagiere ja nur?
Genau. Also zum einen sich selbst zum Opfer machen, sich selbst als grundsätzlich nur reaktiv darstellen und nicht als aktiv eine bestimmte Politik betreiben, das ist ganz typisch. Und was auch typisch ist, und das konnte man bei dieser Veranstaltung erleben, ist das Bilden von Schmähgemeinschaften. Also es stellt sich dann über negative Emotionalisierung eine Gemeinschaft zwischen dem Anführer, und als der gibt er sich ja, zwischen dem Anführer und den sogenannten normal denkenden Bürgern her. Und das führt dann dazu, dass da so ein Gemeinschaftsgefühl produziert wird, das aber aus der Hassrede erwächst.
Also Hass verbindet.
Ja.
Jetzt ist es ja so, dass schon seit langem gesagt wird, das kann man nicht so stehen lassen, man muss dagegen agieren, man muss das aufdecken. Mein Gefühl ist jedes Mal, wenn man das versucht, wenn das getan wird, dann ist es eigentlich nur etwas, was zum Beispiel Donald Trump total hilft, weil es natürlich, das ist ja für ihn wie Benzin. Er braucht das ja, um weiterzumachen, er nutzt das auch für sich. Gibt es da überhaupt einen richtigen Umgang damit?
Also Empörungskommunikation, vor allen Dingen auf Dauer gestellte Empörung, hilft wenig. Sie liefert ihm immer neue Vorlagen, mit der er dann arbeiten kann. Das gilt auch für andere populistische Politiker. Und was wichtig wäre, nach meiner Auffassung, ist, dass die Demokraten versuchen, einen Teil dieses Elektorats, das Trump wählt, zurückzugewinnen. Mit Trump wird man sicher sich nicht einigen können und mit einem großen Teil der rechten Seite der Republikaner auch nicht. Aber diese jetzt eigentlich über Jahrzehnte laufende Art der Auseinandersetzung zwischen Republikanern und Demokraten, die nützt eigentlich nur Leuten, die auf Spaltung, auf Hass und negative Emotionalisierung setzen.
Sie sagen jahrzehntelang, das heißt, Trump ist eigentlich nur die neueste Episode?
Ja, also ich meine, schon vorher gab es von Seiten der Republikaner gegen die Demokraten Angriffe, die eigentlich unter aller Würde waren. Dass Trump treibt das auf die Spitze, das hat sicher noch mal eine neue Dimension, aber es ist nicht etwas grundsätzlich Neues.
Die Person, die angefeindet worden ist, die Abgeordnete Omar, die hat selber reagiert, nicht mit Empörung, sondern ich würde mal sagen mit Empathie. Sie hat ein Zitat getwittert von der Bürgerrechtlerin Maya Angelou: Du wirst mich vielleicht mit deinem Hass töten, aber so wie die Luft werde ich mich erheben. Das ist natürlich der Versuch, sich darüber zu stellen, aber auch der, so erscheint es mir zumindest, wirkt auf mich etwas hilflos.
Naja, zunächst einmal ist es ja gar nicht so einfach zu reagieren auf eine solche Art von Hasskommunikation. Es ist ein schwieriger Abwägungsprozess, was ist eigentlich das Richtige? Einerseits könnte man sagen, Argumente sind das Richtige, weil sie ganz anders funktionieren. Sie adressieren den Verstand und nicht die Emotionen. Andererseits ist es auch wieder wichtig, positive Emotionen dem entgegenzusetzen und beispielsweise nicht zuzulassen, dass einem Trump als Bürgerin dieses Landes das Recht, eine Vertretung dieses Landes zu sein, abspricht. Und von daher ist es richtig, das ist eine sehr metaphorische Sprache, die sie da gewählt hat. Das ist vielleicht das, wo ich sagen würde, das ist nicht sehr effektiv. Es spricht nur ganz bestimmte Leute an. Aber wichtig, dem etwas entgegenzusetzen und nicht in einer ähnlichen Weise zu reagieren, finde ich es schon.
Marina Münkler, sie ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Und Frau Münkler, wir haben jetzt schon über zwei sehr konkrete Fälle von Herabwürdigung, von auch Hass gesprochen. Und Sie beschäftigen sich ja damit in einem Sonderforschungsbereich, Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung. Meine Frage heute Morgen war, gab es eigentlich schon jemals eine Zeit in der Geschichte der Menschheit, in der es keinen Hass gegeben hat, in der es weniger Hass gegeben hat als in der Zeit davor?
Also ich würde nicht sagen, dass Hass sich permanent gesteigert hat, aber es gibt wohl kaum eine Phase in der Geschichte, wo es ihn nicht geben kann. Wir begreifen Herabsetzung als ein gesellschaftliches Fundamentalphänomen, also eines, das sich in unterschiedlichen Zeiten, aber eben auch in unterschiedlichen Konstellationen und Dynamiken beobachten lässt. Und dass sich jetzt etwas geändert hat gegenüber, sagen wir, im Zeitraum von vor 30 Jahren, das ist sehr deutlich. Andererseits lässt es sich historisch weit zurückverfolgen. Also wir haben einen Schwerpunkt in der Antike, gerade in Rom, in der Gerichtsrede, in der Senatsrede, aber auch im Theater gehört das Herabsetzen und das wechselseitige Schmähen zur Art, wie in Rom Politik gemacht wird. Mhm. Und von daher haben sich da bestimmte Arenen ausgebildet, in denen das stattgefunden hat.
Das heißt, man braucht auf jeden Fall eine Form von Öffentlichkeit und dann, wenn es neue Öffentlichkeiten gibt, sich in der Menschheitsgeschichte neue Öffentlichkeiten entwickelt haben, dann haben sich dann daraus auch jeweilige neue Formen von Hass entwickelt?
Ja, wir untersuchen diesen Medienwandel sehr intensiv. Ich tue das auch in meinem Projekt über die reformatorischen Auseinandersetzungen um die Heiligen im 16. Jahrhundert. Und da ist das mit Händen zu greifen, denn wir haben ja zu diesem Zeitpunkt einen Medienwandel. Um 1450 wird der Buchdruck erfunden. Der dient zunächst mal nur dazu, eine perfekte Bibel zu schaffen. Aber dann zeigt sich, man kann mit diesem neu geschaffenen Medium auch kleine Schriften drucken, Flugschriften. Man kann in deutscher Sprache veröffentlichen. Man kann damit richtig viele Leute erreichen. Und man kann bei Sachen, die einem zuwider sind, scharfen Widerstand leisten, beziehungsweise natürlich auch von oben herabsetzen. Ein Beispiel dafür ist etwa die Auseinandersetzung um den heiligen Benno 1524. In kurzer Folge entstehen 6, 7 Flugschriften. Luther beginnt wenige Tage vor der heiligen Erhebung mit der ersten Schrift gegen den neuen Abgott und alten Teufel, der jetzt in Meißen erhoben werden soll. Die katholische Seite ist empört, weil es so kurz vorher erscheint, dass sie nicht mehr reagieren können unmittelbar. Dann kommen aber gleich 3 Schriften hintereinander. Luther wird als Abgott bezeichnet und als Teufel. In der letzten Schrift als Eberschwein, das mit seinem säuischen Rüssel die Verehrung der Heiligen besudeln wollte. Also da sieht man schon diese Steigerungsformen, die Eskalationsdynamiken, die da drin sind. Und in Fällen von Medienwandel führt es häufig zu einer Dynamisierung und die können wir natürlich zeitgenössisch durch das Internet beobachten.
Würden Sie dann sagen, das ist dann wie in diesem Fall auch ein Missbrauch dieser neuen Medien oder ist es eine ganz normale neue Nutzung, weil eben Menschen sich miteinander in oftmals sehr anstrengenden Ton auseinandersetzen?
Einen Missbrauch würde ich das nicht nennen. Es ist ein spezifischer Gebrauch von Medien. Also wir sagen dazu, Medien haben eine bestimmte Affordanz. Also sie laden dazu ein, bestimmte Dinge zu tun. So wie bei Facebook der Like-Button dazu auffordert, bestimmte Dinge zu tun. Und ein Medium, das es einem ermöglicht, jetzt plötzlich schriftlich, relativ schnell seine Meinung kundzutun, das führt natürlich dazu, dass dann, wenn man wie Luther selbst erheblich unter Druck, er steht ja in Acht und Bann, ist, dass man dann das vor allen Dingen für negative Kommunikation nutzt. Und die Beteiligungsmöglichkeiten, die sich mit dem Internet eröffnet haben, die ja so vorher nicht da gewesen sind, also Leserbriefe konnte man schreiben und ähnliches mehr, man konnte demonstrieren, aber jetzt kann man ganz unmittelbar seine Ablehnung, seine Wut zum Ausdruck bringen und das hat aber natürlich erhebliche Folgen, vor allen Dingen deswegen, weil mit dem Internet eigentlich die Grenze zwischen privat und öffentlich gefallen ist. Mhm. Also ich äußere etwas zu Hause im privaten Raum, aber das, was ich da sage, ist öffentlich, weil ich es auf meiner Facebook-Seite poste oder per Twitter in die Welt schicke. Das macht einen großen Unterschied und es führt dazu, dass Leute sehr viel weniger kontrollieren, was sie sagen.
Das heißt, das ist auch eine Form von Ermächtigung.
Ja, es ist eine Form von Ermächtigung, eine Form von Selbstermächtigung sehr stark. Man findet das deswegen auch sehr häufig bei Leuten, die sich selbst zurückgesetzt fühlen, die Depravierungserfahrungen haben. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum man...
Depravierung heißt?
Depravierung, Herabsetzung. Ja. Die sich herabgesetzt fühlen. Und das kann man eben in den ostdeutschen Bundesländern relativ genau beobachten.